Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Start. Hallo und herzlich willkommen zum Radio Tux Magazin Januar 2011. Das Radio Tux Team möchte euch auf diesem Wege auch ein frohes neues Jahr wünschen, auch wenn es zugegebenermaßen nicht mehr ganz so neu ist. Und so in einem neuen Jahr, da nimmt man sich ja auch einige gute Vorsätze vor und naja, lässt sie meist recht schnell wieder fallen. Wir haben auch einige dieser Vorsätze gefasst, unter anderem euch jeden Monat mit einer aktuellen Magazinsendung zu beglücken. Dafür ist natürlich auch euer Feedback gefragt. Scheut euch nicht, uns auf den bekannten Wegen zu kontaktieren und kommentiert die Sendungen ruhig direkt auf radiotux.de. In der heutigen Sendung dreht sich alles rund um das Thema OpenStreetMap. Wir haben für euch einige interessante Beiträge zusammengestellt, etwa wie die freien Geodaten kommerziell genutzt werden können oder wie Schulen und OpenStreetMap gegenseitig voneinander profitieren können. Zuerst einmal erzählt euch Michael, um was genau es sich bei OpenStreetMap eigentlich handelt.
Was ist OpenStreetMap? Informationen und Informationssysteme verändern unseren Alltag. Dies ist unbestritten. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. In den 90er Jahren war es noch selbstverständlich, dass die Planung für eine längere Autofahrt spätestens am Abend vorher begonnen wurde. Dann gab es nämlich einen Familienrat, der mindestens aus dem Fahrer und dem Autoatlas bestand. Erst einmal die langen Strecken per Autobahn überbrücken, dann im Zielgebiet mit Bundesstraßen annähern und spätestens in der Innenstadt war dann auch ein Beifahrer, der die Straßennamen las und mit dem Stadtplan verglich, Gold wert. Heute gibt es den elektronischen Beifahrer bereits in jedem gut sortierten Fachmarkt. Navigationsgeräte machen den Albtraum Orientierung in der Großstadt für jeden erträglich. Aber auch die nette Stimme, die immer das Abbiegen ansagt, muss ja irgendwie wissen, wo welche Straßen sind. Bereits in den 90ern gab es Programme, mit denen man am heimischen Computer seine Reise planen konnte. Ein sinnvoller Einsatz im Fahrzeug kam erst in Frage, als die künstliche Ungenauigkeit des GPS-Netzes im Jahr 2000 abgeschaltet wurde. Erst dann war es möglich, in Echtzeit die genaue Position des Fahrzeugs zu bestimmen. Bei den Daten, die für eine Routenberechnung benötigt werden, handelt es sich um sogenannte Geoinformationen. Diese können unter anderem Flächen, Linien oder Punkte definieren und entsprechend mit Attributen versehen werden. So kann eine Straße als Linie entlang ihres Verlaufs definiert werden. Die Attribute können Informationen wie den Straßennamen und den Typ enthalten. Einfache Punkte können zum Beispiel dazu verwendet werden, bestimmte Landmarken oder Points of Interest zu markieren. Was eigentlich ganz einfach klingt, wird plötzlich sehr kompliziert, wenn man nur an seine eigene Umgebung denkt. Wie viele Straßen liegen in weniger als 200 Meter Umkreis? Wie heißen sie? Sind es Einbahnstraßen oder Sackgassen? Von welchen Straßen werden sie gekreuzt und wie viele führen dann wieder von diesen Wegen ab? Man merkt, es fallen sehr schnell sehr viele Datensätze an. Diese Fragen können die Geodaten in den Navigationssystemen oder Online-Kartendiensten selbstverständlich beantworten. Allerdings ist hier Vorsicht geboten, denn was wir als selbstverständlich als elektronische Helfer im Auto oder Internet ansehen, sind Geodaten, die natürlich bestimmten Lizenzen unterliegen. Das trifft übrigens nicht nur auf Geoinformationen zu, die in digitaler Form vorliegen. Auch so mancher Webseitenbetreiber hat schon teuer dafür bezahlen müssen, dass er ahnungslos den lokalen Stadtplan eingescannt und das Bild im Internet veröffentlicht hat. Dabei wollte er vielleicht nur die Anfahrt zu seiner Adresse erleichtern. Je nach Urheber unterliegen Geodaten verschiedenen Lizenzen und somit Einschränkungen. Sicherlich darf man die Straßendaten auf seinem Navigationsgerät benutzen, um damit zum Ziel geführt zu werden. Abfotografieren und die Anzeige andersweitig verwenden? Sicherlich nicht. Denn die entsprechenden Lizenzen für die Daten sind nicht günstig. Das führt übrigens so weit, dass in jeder größeren Geoinformationssammlung sogenannte Trap Streets eingefügt sind. Straßenmerkmale oder Orte, die es in Wirklichkeit nicht gibt. So hat man einen Nachweis, falls jemand diese Daten einfach kopiert. Übrigens ein Verfahren, das es auch bei Lexika gab. Damals, als Wissen noch auf totem Baum gedruckt wurde und Relevanz noch wirklich relevant war. 2004 startete daher der Brite Steve Coast eine freie Sammlung von Geodaten, genannt OpenStreetMap. Die Idee hinter dem Projekt ist recht einfach. Wie bereits gesagt, werden Geodaten je nach Detailgrad sehr schnell extrem umfangreich. Die Pflege dieser Daten ist dadurch für einen Kreis, der nur aus wenigen Menschen besteht, ausgeschlossen. OpenStreetMap verwendet daher das Wiki-Prinzip. Das heißt, jeder darf mitarbeiten und seine Daten in das Projekt einfließen lassen. Die entsprechenden Programme, die man hierfür benötigt, werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. OpenStreetMap ist daher mehr als eine reine Datensammlung. Es umfasst ebenfalls die Softwarelösung, um aktiv die Daten bearbeiten zu können und die entsprechenden Möglichkeiten, Karten anzeigen zu lassen. Um Daten einzupflegen, braucht man nur das entsprechende Programm und einen Account bei OpenStreetMap. Mehr ist nicht nötig. Oft liest man, dass ein GPS-Empfänger unbedingt notwendig ist. Das ist nicht zwangsläufig so. Sogenannte Points of Interest kann man zum Beispiel auch ohne genaue Koordinaten pflegen. Die genaue Position kann man aus seiner Ortskenntnis herausbilden. Sicherlich kann jeder den Supermarkt, in dem er am meisten einkauft, problemlos auf einem Stadtplan markieren. Da die Daten größtenteils von Freiwilligen erhoben werden, schwankt die Vollständigkeit und Detailtiefe je nach Gebiet. Viele Großstädte sind sehr detailliert vorhanden, oftmals sogar mit deutlich mehr Informationen, als es die kommerziellen Daten bieten können. Anders sieht es im ländlichen Bereich aus. Hier fehlen oftmals noch Informationen. Die Daten von OpenStreetMap stehen unter der Creative Commons Attribution Share Alike 2.0 Lizenz. Damit sind die Daten relativ frei verwendbar und können so die Grundlage für viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bieten. Das Projekt lebt natürlich von der Community. Vielleicht können wir im Laufe dieser Sendung den ein oder anderen dafür begeistern, selbst ein paar Daten in das Projekt zu pflegen.
Wozu genau man die OpenStreetMap-Daten verwenden kann, hat Uli herausgefunden. Er interviewte Oliver Kühn von der Skobler GmbH.
Dann habe ich jetzt am Telefon von der Skobler GmbH Oliver Kühn. Hallo Oliver.
Ja, hallo Uli.
Oliver, es soll immer noch Menschen da draußen geben, die Skobler noch nicht kennen. Könntest du für die einmal kurz beschreiben, was Skobler ist oder was Skobler macht?
Skobler ist ein Unternehmen, was ursprünglich aus der Navigon AG hervorgegangen ist. Die Navigon AG macht Navigationssysteme und dort sind unsere Wurzeln und auch wir haben angefangen mit einer Navigation für Handys für viele unterschiedliche Handys, inzwischen hauptsächlich für das iPhone- und Android-Systeme und sind dabei umgestiegen von kommerziellen Kartenanbietern auf die OpenStreetMap-Karte und sind in dem Umfeld aktiv und über die Navigation hinaus auch andere Anwendungen im Bereich der Location-Based Services.
Oliver, du hast mir eben gesagt, ihr seid auf die OpenStreetMap-Kartendaten umgestiegen. Mal so gefragt, ist das nicht etwas gefährlich? Schließlich kann bei OpenStreetMap jeder seine Eintragungen machen und im Gegensatz zu kommerziellem Kartenmaterial gibt es ja auch keine Gewährleistung für die Richtigkeit.
Ja, also für uns war relativ klar, dass der Markt der GPS-Navigation eigentlich in das Commodity-Umfeld reingeht. Und wenn man sich heute anschaut, was dort draußen an Kartenlizenzen zu zahlen ist, dann muss man sich schon überlegen, mit welchen Karten man arbeitet und in das Commodity-Umfeld reingehen möchte. Und gleichzeitig muss man auch überlegen, wenn es eine Karte gibt, an der knapp 300.000 registrierte Nutzer arbeiten, wo dann in Zukunft die qualitativ hochwertigen Karten herkommen. Also da spielen zwei Sachen zusammen. Das eine ist, die OpenStreetMap-Karte wird sicherlich immer besser und zum anderen ist es eine freie Karte. Und dieses Potenzial haben wir, ich sag mal, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt erkannt und auch auf dieses Pferd gesetzt.
Dann hast du eben angesprochen, einmal die Android-Handys und auch das iPhone, die ja im Moment auf dem Markt so die beiden Schwerpunkte im Bereich Smartphones darstellen. Ihr arbeitet jetzt auch, wenn ich das richtig gelesen habe, an der Implementierung auf den BlackBerry. Gibt es noch Betriebssysteme, wo es bei euch noch, sagen wir mal, etwas krank? Oder seid ihr mittlerweile so weit, dass ihr Skobler für alle Handy-Betriebssysteme anbieten könnt?
Es ist eigentlich umgekehrt. Also wir sind eigentlich aus der Richtung gekommen, dass wir sehr breit aufgestellt waren und für alle möglichen Telefone angeboten haben, für Nokia-Telefone, für BlackBerry-Telefone, was weiß ich nicht, alles für unterschiedliche Telefone. Aber wir haben eigentlich alles über den Haufen geworfen und uns ausschließlich auf das iPhone und Android konzentriert und alles andere außen vorher gelassen. Also wenn man sich mal umschaut, also wir sind erstmal ein kommerzielles Unternehmen, also wir haben kommerzielle Interessen. Und wenn man sich anschaut, wo der Markt für Applikationen auf dem Telefon ist, dann sieht man, dass 90% der Umsätze mit Apps heutzutage auf dem iPhone gemacht werden. Und das war sicherlich ausschlaggebend für uns, uns auch auf diese Plattform zu konzentrieren. Dazu kommt, dass das iPhone eigentlich entwicklungsfreundlich ist in der Hinsicht, dass man nicht 27 verschiedene Auflösungen unterstützen muss, immer wieder neue Telefone testen muss. Da gibt es einige wenige Modelle und für die muss es dann laufen. Und wenn es darauf läuft, dann hat es sich und es ist gut.
Oliver, jetzt ist es bei Scopler ja so, dass neben den Kosten für diese App, und da ist Scopler ein echtes Schnäppchen im Vergleich zu anderen, so, dass die Nutzung bis auf den Datentransfer gratis ist. Dennoch muss ich mich bei Scopler registrieren. Wieso das denn?
Die Aussage ist nicht ganz richtig. Man muss sich nicht registrieren, sondern man kann sich registrieren. Am Anfang wird man gefragt, ob man sich registrieren möchte oder diesen Schritt überspringen möchte. Was wir machen ist, wir haben eine Konvergenz mit unserer Webseite. Dort kann man auf der Webseite eben auch Adressen eintragen oder speichern und die kann man dann auch vom Handy abrufen. Also unsere Überlegung war immer, dass es auf dem Telefon nicht immer ganz so komfortabel ist, seine Adressen einzutragen und zu pflegen. Und das kann ich eben auf der Webseite tun und kann die dann ganz komfortabel unterwegs abrufen.
Oliver, eine andere Geschichte ist, du hast das eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Bei manchen Handys ist die Bedienung ja eine ziemliche Fummelei und wenn ich das richtig herausgelesen habe, war ein Schwerpunkt bei der Entwicklung von Scopler, die Bedienung so einfach wie möglich zu machen. Dadurch, dass alles, was nicht unbedingt nötig ist, konsequent weggelassen wurde. Der Umfang ist somit nicht ganz so, wie man es von kommerziellen Systemen gewohnt ist oder wie ist das bei Scopler?
Das ist richtig. Also wir haben ja ganz klar auf das Einstiegssegment geschossen. Dort, wo die Leute eigentlich noch keine Navigation nutzen, sondern sagen, also wenn ich das Ganze für wenig Geld oder teilweise eben sogar kostenlos bekomme, dann möchte ich das auch nutzen. Und diese Leute wollen eigentlich nur von A nach B kommen und das eben möglichst einfach.
Oliver, ein anderes Thema, das du eben betont hast, Scopler ist ein Unternehmen und hat natürlich kommerzielle Interessen. Auf der anderen Seite nutzt ihr jedoch letztlich die Arbeit vieler, vieler Freiwilliger. Was gebt ihr dafür im Gegenzug in welcher Form dem OpenStreetMap-Projekt zurück?
Also, das ist eine sehr interessante Frage, ob wir, also erstmal ist die OpenStreetMap-Karte ja gedacht für jeglichen Einsatzzweck. Also sie beschränkt sich nicht auf einen Non-Profit-Bereich, sondern sagt, sie ist für ausschließlich jeden Bereich anzuwenden. Daher gibt es immer unterschiedliche Ansichten dazu, ob kommerzielle Unternehmen sich daran bedienen sollen. Meine Aussage ist immer, umso mehr Leute sich daran bedienen, umso interessanter wird die Karte doch. Ich weiß gar nicht, was daran schlimm sein soll. Aber wir engagieren uns auch bei OpenStreetMap aktiv. Wir haben einige Funktionalitäten reingebracht, damit die Karte eben schneller besser wird. Wir haben mit Pascal Neis und der Geofabrik zusammen ein Routing-Layer im OSM-Inspektor gesponsert, wo man sehen kann, ob eventuell Straßen nicht zusammenhängen, sodass keine vernünftige Route berechnet werden kann. Wir haben in einem der Editoren ein Plugin gesponsert, sodass Abbiegebeschränkungen erfasst werden können. Wir haben selber einen Rückkanal in der Navigation eingebaut, wo eben Fehler in der Karte gemeldet werden können. Und zudem bin ich auch noch als ehrenamtlicher Tätigkeit eben in der OpenStreetMap Foundation als Boardmember aktiv.
Also nebenbei noch ein zusätzlicher Fulltime-Job. Oliver, diese Zusammenarbeit mit OpenStreetMap, die du eben angesprochen hast, wie können sich unsere Hörer die vorstellen? Kommen die OpenStreetMap-Leute auf Scopler zu oder habt ihr mit der Community die regelmäßigen Kontakt oder wie läuft das ab, beziehungsweise wenn ich mich jetzt an der Weiterentwicklung von Scopler zum Beispiel als Datenlogger oder ähnliches beteiligen möchte. Wie kann ich das machen? Wie muss ich das anstellen?
Ja, also man wie gesagt, also wir haben ja bei uns einen Rückkanal in der Navigation eingebaut. Und wir hatten in der ersten Woche hatten wir bis zu 1000 Meldungen am Tag. Da ist also eine rege Bereitschaft eben bei unseren Nutzern eben auch die Karte zu verbessern. Die sagen also hier fehlt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, hier fehlt eine Abbiegebeschränkung, hier muss dieser und jener Straßenname noch eingefügt werden. Also alles diese Informationen kann ich eben über unsere Anwendung zukommen lassen, und das wird dann quasi als eine To-Do-Liste gesammelt, die dann von den OpenStreetMap-Mappern abgearbeitet wird.
Oliver, wie ich gesehen habe, habt ihr auch einen Blog, der sehr aktiv ist und wo sich eure User sehr, sehr stark dran beteiligen. Werfen wir mal einen kurzen Blick in die Zukunft. Ihr seid ja sehr emsig, wenn es darum geht, Neuheiten zu implementieren. Woran arbeitet ihr im Moment und was wird es in der näheren Zukunft an Neuheiten bei Scopler geben?
Da möchte ich im Moment gar nicht viel zu sagen. Das ist der Bereich von meinem Kollegen, der Markus Thielkin, der auch den Blog macht. Mhm. Und zudem gibt es eine ganze Menge Leute, die uns sehr stark auf die Finger schauen. Und da möchte ich eigentlich keine Ankündigungen darüber hinaus machen, als wie sie im Blog schon zu finden sind.
Aber ein paar Schmankerl wird es in der Zukunft doch noch geben, nehme ich mal an. Oder wie ist das?
Ja, ich würde mal sagen, wir sind sehr aktiv. Wir haben eine ganze Menge Entwicklung in letzter Zeit getätigt, und die wird nach und nach jetzt in den Produkten landen. Also wir planen zwischen heute und November, ich glaube, drei Highlights.
Gut, dann warten wir mal ab, was es von Scopler in der näheren Zukunft noch so zu hören und zu sehen gibt. Für heute sage ich schon mal Dankeschön für das Interview, und ich hoffe, Oliver, wir hören uns hier bei Radio Tux bald mal wieder. Bis dann, tschüss.
Ein Dankeschön an Oliver Kühn und Uli für dieses sehr interessante Interview. Damit ihr nun aber auch selber Scopler nutzen könnt, erklären euch Olaf und Roman, wie man das Programm auf einem Android-System nutzen kann.
Scopler auf dem HTC Wildfire mit Android 2.1. Was Scopler ist und was sich damit anstellen lässt, haben wir ja soeben von Olli und Uli ausführlich gehört. Wir wollen uns nun kurz der mobilen Anwendung widmen, die auf einem HTC Wildfire mit Android 2.1 installiert wurde. Die Applikation, welche im Android Market zu finden ist und den gleichen Namen wie das Projekt trägt, ist recht schnell installiert. Nach dem ersten Start erscheint ein hübscher Bildschirm, auf dem auf die Verwendung des freien Kartenmaterials von OpenStreetMap hingewiesen wird. Gleichzeitig ist dort zu lesen, dass die Karten aufgrund des großen Einsatzes seitens der Community rund um OpenStreetMap entstanden sind. Anschließend erfolgt der Download der Sounddateien, damit die Sprachausgabe in der jeweils gewählten Sprache erfolgen kann. Da der Download ca. 1,7 MB umfasst, empfiehlt es sich auch aus Kostengründen, diesen vorzunehmen, solange man sich in einem WLAN-Netzwerk befindet. Danach könnte man bereits mit dem Navigieren loslegen, jedoch erscheint zunächst noch einmal ein Hinweisbildschirm. In diesen wird vor der Verwendung während der Fahrt gewarnt und dem Benutzer vor Augen geführt, dass er trotz der geführten Navigation sein Hirn nicht abschalten sollte. Scopler setzt eine permanente Datenverbindung voraus. Einerseits zum Internet, damit das aktuell benötigte Kartenmaterial laufend nachgeladen werden kann, und andererseits braucht es auch eine Verbindung zu den Satelliten, um die eigene Position bestimmen zu können. Deshalb ist es empfehlenswert, das Gerät während des Betriebs im Auto über den Zigarettenanzünder mit Strom zu versorgen. Das gewünschte Reiseziel lässt sich bei Scopler auf verschiedene Arten bestimmen. Entweder trägt man es von Hand ein oder bedient sich der Liste der zuletzt angesteuerten Ziele. Es stehen auch zuvor gespeicherte Adressen oder Favoriten zur Verfügung. Offenbar ist Scopler leider nicht in der Lage, auf die Kontakte des Handys zurückzugreifen, um diese als Ziele zu nutzen. Ist ein Ziel definiert, versucht Scopler die eigene Position mittels dem GPS-Chip zu ermitteln. Besteht keine Verbindung zu den Satelliten, weil sich das Gerät beispielsweise noch im Haus befindet, wo es für die Reise vorbereitet wird, so greift kein Timeout in der Software. Endlos sucht das Smartphone nach den Satelliten, wahrscheinlich bis der Akku erschöpft ist. Die Navigation selbst ähnelt sehr derjenigen von Google Navigation und entspricht in etwa derselben Qualität, mit Ausnahme, dass eben die meist etwas besseren und genaueren Karten von OpenStreetMap zum Einsatz kommen. Allerdings richtet sich die Karte nicht nach der Himmelsrichtung aus, in die gefahren wird, sondern bleibt statisch und zeigt permanent Richtung Norden. Die Sprachausgabe ist deutlich und klar. Die Anweisungen werden früh genug ausgegeben, sodass dem Fahrer genügend Zeit bleibt, sich auf die nächste Aktion im Straßenverkehr vorzubereiten. Ist ein frisch angegebenes Ziel weniger als 5 Kilometer entfernt, fragt die Anwendung, ob man zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs ist. Direkt aus der Software heraus können Fehler am Kartenmaterial oder an der Applikation gemeldet werden. Der Client bietet ein Benutzerhandbuch, das jedoch über das Internet von Scobler heruntergeladen werden muss. Es gibt viele Einstellungsmöglichkeiten und während der Fahrt lassen sich weitere Informationen wie etwa Geschwindigkeit und die Zahl der gefahrenen Kilometer abrufen. Der Dienst auf der Webseite von Scobler lässt es leider nicht zu, dass Menschen aus Österreich, der Schweiz oder anderen europäischen Ländern ihre Heimatpositionen festlegen können. Dies wird zurzeit nur für Deutschland angeboten. Allerdings ist es möglich, die Adresse des eigenen Heims im Android-Client zu erfassen. Dort sind auch die auf der Webseite fehlenden Länder vorhanden. Auf der Webseite können die Reiseziele erfasst und verwaltet werden. Der hierfür benötigte Benutzername, den man kostenlos anlegen kann, kann sowohl auf dem Webportal wie auch in der Android-App verwendet werden. Alles in allem ist Scobler auf einem Android-Gerät eine leistungsfähige Navigationssoftware, kommt aber im Moment noch nicht an Google Navigation oder an ein TomTom-Gerät heran. Der Vorteil liegt in der Verwendung der freien Karten von OpenStreetMap. Nachteile finden sich etwa beim fehlenden Zugriff auf die im Handy abgespeicherten Kontaktdaten des Adressbuchs.
Now, there's nothing I can do at all.
Das war Intoxication mit Better This Way, eine italienische Jugendband voller Energie, Kraft und Leidenschaft. Da schwingt doch gleich der Sommer etwas mit. In der letzten Ausgabe sprachen wir über das Engagement von Kommunen im OpenOffice-Org-Bereich. Dass diese sich aber auch für mehr interessieren als die typische Büroarbeit, zeigt die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Augsburg und der ortsansässigen OpenStreetMap-Gruppe.
Die 25-köpfige Augsburger Ortsgruppe der OpenStreetMap-Community sorgte in den vergangenen Wochen für ordentlich Aufsehen. Eine Zusammenarbeit mit der drittgrößten Stadt Bayerns, Augsburg. Alles begann Anfang 2010, als zwei ambitionierte OSMler neben etlichen Gemeinden auch das Augsburger Vermessungsamt anfragten, ob sie offizielle Straßenverzeichnisse erhalten können. Den Mappern wurde von diversen Gemeinden und der Stadt ein Datenblatt mit der Freigabe zur Nutzung für OSM überlassen. Schon im April waren 99% der Daten eingepflegt. Jedoch tauchten Ungereimtheiten zwischen den offiziellen Straßenverzeichnissen und dem Ist-Zustand vor Ort auf. Die Ortsgruppe bat das Stadtvermessungsamt, diese rund ein Dutzend Datensätze zu klären. Im Anschluss geschah etwas, das man von einem starren Beamtenapparat nicht erwartet hätte. Man verfolge OSM schon seit einer längeren Zeit und man sei über die Stadtabdeckung und deren Aktualität erfreut, so das Amt. Ebenso würde man die Mapper, sobald die noch nicht übereinstimmenden Datensätze geklärt sind, zu einem Gespräch einladen. Diese Aufmerksamkeit ist nicht von ungefähr. Durch diverse Aktionen unterstrichen die Teammitglieder immer wieder den Ernst ihres Anliegens. So veröffentlichte die Universität Augsburg im März den Stadtplan für barrierefreie Mobilität. Ein Mitglied der Community sprach die Hochschule daher an, ob diese Daten im OSM übernommen werden können. Auftraggeber der in Zusammenarbeit mit Studenten erstellten Karten war die Stadt Augsburg sowie das Stadtvermessungsamt. Mittlerweile sind die Daten aus einem Teilstück freigegeben. Bleibt zu hoffen, dass die restlichen erfassten Daten ebenfalls von der Universität und der Stadt Augsburg freigegeben werden. Bei einem Treffen mit dem Stadtvermessungsamt wurden weitere Daten übergeben. Der Umfang der Informationen war enorm. So waren über 550 Gebäudeumrisse und sage und schreibe weit über 40.000 Datensätze zu Straßen und deren Hausnummern übermittelt worden. Auch besondere öffentliche Anlagen wie Gebäude des Botanischen Gartens oder des Augsburger Zoos waren vertreten. Alle Informationen stehen unter der CC-BY-SA 2.0 Lizenz. Respekt von Amtsträgern für diese Offenheit. Diese Kooperation ist für alle Beteiligten ein Zugewinn. Die Ortsgruppe erhält lagerichtige Gebäudeumrisse. Außerdem dienen die übermittelten Hausnummern der Überprüfung, welche Stadtgebiete in welchem Umfang bereits erfasst sind, dem sogenannten Benchmark. Im Gegenzug erhält die Stadt aufgewertete OSM-Karten, die Gebäudeumrisse von öffentlichen Gebäuden mit Publikumsverkehr enthalten. Dies verspricht eine neue Qualität für das Finden von Ämtern und andere wichtige Institutionen der Stadt. Zudem wird die Schnittmenge der Hausnummern ausgetauscht, die sich vor Ort vom Straßenverzeichnis unterscheiden. Hier überlegt die Stadt, ihre eigene Datenbasis zu prüfen. Durch die Verknüpfung beider Datenbestände ist nun ein extrem hoher Detailgrad vorhanden, von dem vor allem behinderte Menschen profitieren. So gibt es ortsgenaue Zusatzinformationen, zum Beispiel zu Gebäudeeingängen, ob diese via Treppen oder Rampen oder gar ebenerdig erreichbar sind. Hiervon können sich selbst kommerzielle Anbieter eine Scheibe abschneiden. Durch die Verbindung verschiedener Daten lassen sich in Zukunft auch andere Spezialkarten erstellen. So könnte man die regelmäßig in der über 2000 Jahre alten Domstadt stattfindenden Kulturveranstaltungen detailliert präsentieren. Damit bietet Augsburg einen zusätzlichen Service für Touristen und Besucher. Es bleibt zu hoffen, dass auch private Institutionen und Großfirmen diesem Beispiel folgen und ebenfalls die Gebäudedaten freigeben. Die laufenden Kooperationen haben gezeigt, dass dies zum Vorteil aller ist. Wir wünschen den Augsburgern alles Gute und hoffen, dass wir in Zukunft öfter über solche nicht alltäglichen Zusammenarbeiten berichten dürfen. Die offizielle Pressemitteilung, einen Fernsehbeitrag und andere Links rund um das Thema findet ihr in den Shownotes.
Vielen Dank an Oliver und Tobias, die diesen Beitrag mit freundlicher Unterstützung der OpenStreetMap Group Augsburg erstellt haben. Was wäre ein freies und offenes Projekt wie OpenStreetMap ohne die Nutzung auf freien und offenen Systemen? Wie und womit ihr OpenStreetMap unter Ubuntu nutzen könnt, das verrät euch jetzt Roman.
Dass das freie Kartenmaterial von OpenStreetMap auch unter Linux verwendet werden darf oder gar soll, mag angesichts der Philosophie, welche hinter OpenStreetMap steckt, nicht weiter überraschen. Und so erstaunt es auch nicht, dass es unter Ubuntu, der mittlerweile am weitesten verbreiteten Linux-Distribution, etliche Programme gibt, die mit OpenStreetMap arbeiten oder dessen Daten als Quelle nutzen. Wir wollen hier die wichtigsten Applikationen und Pakete ganz kurz vorstellen. Dabei nutzen wir als Quelle die Wiki-Seite vom Portal ubuntuusers.de. Es gibt mit Sicherheit noch eine ganze Reihe an weiteren Programmen, die unter Ubuntu arbeiten und OpenStreetMap-Daten nutzen. Falls euch solche Programme bekannt sind und ihr der Meinung seid, dass diese hier Erwähnung finden sollten, so lasst uns dies doch wissen. Schreibt dazu eine Nachricht in die Kommentare oder sendet uns einfach eine E-Mail-Nachricht an redaktion@radiotux.de. Wer Daten von einem GPS-Gerät auslesen will, um sie hernach weiter zu verarbeiten, findet unter Ubuntu etliche Programme für diesen Zweck. BT747 bietet eine ansprechende Oberfläche für fast alles, was mit dem iBlue 747 und Geräten mit dem MTK oder MTK2 Chipsatz machen kann. Neben dem Auslesen des Logs konvertiert das Programm die Daten in verschiedene Formate und bietet Filterfunktionen. Ebenso ist das Programm zum Geotagging von Fotos geeignet. Mit Hilfe der ebenfalls angebotenen Version für Mobiltelefone und PDAs ist es auch unterwegs recht einfach, Point of Interests für OpenStreetMap zu erfassen. BT747 ist ein Java-Programm und benötigt OpenJava bzw. SAMJava. Die nötigen Pakete lassen sich von der SourceForge herunterladen und installieren. GPS Mapper gestattet es, mehrere Karten des Formats IMG zusammenzuführen, um sie in einem Garmin-Gerät nutzen zu können. Die nötigen Dateien müssen von der Herstellerseite heruntergeladen und entpackt werden. MKG Map konvertiert die Daten von OpenStreetMap in ein Format, welches mit den Geräten der Firma Garmin genutzt werden kann. Es unterstützt die Formate OSM, TDB und IMG. Das Programm darf man von der Projektseite herunterladen und dann entpacken. Sofern Java nicht installiert ist, muss dieses noch nachgeholt werden. MTK Babel ist eine Software zur Kommunikation mit dem GPS-Logger iBlue 747 von Transsystem und anderer GPS-Empfänger, die den MTK-Chipsatz verwenden. Die aufgezeichneten GPS-Daten können entweder im Binärformat oder als GPX-Datei abgespeichert werden. Die Installation erfolgt unter Ubuntu mit dem Paket MTK Babel. Prune lädt Trackdaten aus verschiedenen Formaten oder vom GPS-Gerät durch GPS Babel und stellt sie über eine Karte von OpenStreetMap dar. Es erlaubt das Editieren von Daten und das Konvertieren in andere Formate. Zudem kann es Fotos mit Punkten verknüpfen und EXIF-Tools verwenden, um die Koordinaten zu speichern. Mit Java 3D kann es auch dreidimensionale Darstellungen zeigen. Das Programm kann als JAR-Datei von der Projektseite heruntergeladen und gespeichert werden. Sofern Java noch nicht installiert ist, muss man dies noch nachholen. Q-Landkarte GT und Q-Landkarte M sind die Nachfolgeprojekte des eingestellten Q-Landkarte-Projekts und können als vollwertigen Ersatz für MapSource genutzt werden. Die Architektur des Programms wurde durch den Autor Oliver Eichler überarbeitet und flexibler gestaltet, so dass größere Karten dargestellt und weitere GPS-Geräte unterstützt werden. Die bisherigen Funktionen wurden dabei beibehalten und neuere erweitert. Waypoints, Tracks, Routen und Karten können von und zu GPS-Geräten übertragen werden. Die aktuelle Version enthält weiterhin viele Funktionen, welche die Bearbeitung und die Auswertung von Tracks ermöglichen. Eine genaue Installationsanleitung gibt es auf dem Wiki von ubuntuusers.de. Mit dem Programm Viking können GPX-Dateien gelesen, die enthaltenen Daten angezeigt und bearbeitet werden. Dabei können Tracks und Waypoints erzeugt, geändert und gelöscht werden. Es ist außerdem möglich, Daten live von einem GPS-Gerät zu empfangen und diese anzeigen zu lassen. die Ausgabe eines Höhen- bzw. Geschwindigkeitsprofils eines Tracks kann gleichfalls erfolgen. Weiterhin können mit Hilfe von DGM-Dateien nachträglich Höheninformationen zu den Daten hinzugefügt werden. Die Karten des OSM-Projekts sowie die Terra-Server, Blue Marble und Open Aerial Maps sind einladbar. Bis zur Version 0.97 wurden Google Maps, Google Earth und Google Terrain unterstützt. Auf Bitten von Google hin wurden diese Funktionen ab Version 0.98 aus dem Programm entfernt. Über das Menü Tools, Web Tools, kann Google Maps jedoch im Browser aufgerufen werden. Unter Ubuntu kann Viking mit dem gleichnamigen Paket direkt aus den Quellen installiert werden. Eine Anleitung zur Installation gibt es ebenfalls auf dem Wiki von ubuntuusers.de. OpenStreetMap ist ein freies Projekt und basiert auf der Mitarbeit und vor allem der Erfassung von Karteninformationen zahlreicher freiwilliger Mitarbeiter. Um die Daten in geeigneter Form dem Projekt zustellen zu können, gibt es Programme. Drei davon wollen wir hier erwähnen, die mitunter auch unter Ubuntu laufen. JOSM, das steht für Java OpenStreetMap Editor, ist ein Offline-Editor für Geodaten, der im Zusammenhang mit dem OpenStreetMap-Projekt entwickelt wurde. Die Software ist in Java programmiert und kann somit unter verschiedenen Betriebssystemen verwendet werden. Auf dem Wiki von OpenStreetMap gibt es eine sehr detaillierte Anleitung, um JOSM zu installieren und es zu nutzen. Mercator, wahrscheinlich spreche ich jetzt diesen Namen falsch aus, ist ein Qt-basierender Editor, welcher nach dem WYSIWYG-Prinzip arbeitet. Das Programm erlaubt es, mit Daten des OpenStreetMap-Servers zu arbeiten und diese nach erfolgreichem Editieren wieder hochzuladen. Eine Reihe von nützlichen Funktionen, wie zum Beispiel Lesezeichen, erleichtern dem Benutzer die Arbeit. Außerdem werden OSM und GPX-Dateien unterstützt. Unter Ubuntu lässt sich das Programm mit dem Paket Mercator installieren. OSM2Go ist ein Karteneditor für OpenStreetMap, der für die mobilen Datenerfassung mit einem Nokia Internet Tablet N800 oder N810 konzipiert wurde. Der Fokus bei diesem Editor liegt auf kleinen mobilen Endgeräten und einer einfachen Bedienung. Die Software ist in GTK Plus C geschrieben, sie läuft daher auch auf anderen Linux-Systemen, auf denen das GIMP-Toolkit GTK Plus installiert ist. Es gibt ein fertiges Debian-Paket, das sich auch unter Ubuntu installieren lässt. All die genannten Anwendungen wären sinnfrei, könnte man deren Essenz nicht nutzen. Deshalb existieren eine ganze Reihe von Programmen, die es erlauben, das Kartenmaterial von OpenStreetMap einzusetzen. Wir stellen hier die wichtigsten Applikationen vor. GOSM bedeutet GTK OpenStreetMap Tool, ist ein Kartenbetrachter und stellt eine freie Alternative zu Google Maps und zu Google Earth dar. Das Programm ruft Kartenmaterial online vom freien Projekt OpenStreetMap ab und kann es auch lokal speichern. Die Ansicht kann man zwischen Osma Render, den Open Source Renderer Mapnik und einer Fahrradkarte wechseln. Verschiedene Ansichtsebenen gestatten es dem Benutzer, die in den Karten angezeigten Objekten den eigenen Wünschen entsprechend zu variieren und sich für den gewählten Kartenausschnitt zum Beispiel alle Linux-Hotels anzeigen zu lassen. Zusätzlich lassen sich Strecken vermessen, das Kartenmaterial kann auf Wunsch in andere Formate exportiert werden. GOS More ist ein Navigationssystem mit Sprachausgabe und einem OSM-Viewer. Es stammt direkt von OpenStreetMap. Unter Ubuntu muss man die Applikation allerdings selbst kompilieren. Eine Anleitung in englischer Sprache gibt es dazu auf dem Wiki von OpenStreetMap. GPS Drive ist eine freie Navigationssoftware, welche das Expedia-Kartenmaterial sowie Landsat-Satellitenbilder der NASA verwendet. Durch die Verwendung einer eigenen Datenbank auf Basis von SQLite können Wegpunkte und interessante Punkte während der Navigation gespeichert und anschließend unter anderem dem OSM-Projekt zur Verfügung gestellt werden. Marble ist ein Desktop-Globus, das Programm ähnelt dem populären Programm Google Earth, benutzt jedoch keine 3D-Hardware-Beschleunigung. Es ist schlicht gehalten, trotzdem durchaus ausgereift und mächtig. Es unterstützt verschiedene Kartenmaterialien, unter anderem auch OpenStreetMap, und kann diese auf einem Globus oder eine Landkarte abbilden. Navit ist eine Navigationssoftware, die mit unterschiedlichen Kartenformaten umgehen kann, darunter auch den Karten aus dem OpenStreetMap-Projekt, die jedoch vor der Verwendung aufgearbeitet werden müssen. Navit kommuniziert nicht direkt mit einem GPS-Empfänger, sondern über den Hintergrunddienst GPSD, der die Daten für die Navigation liefert. Navit kann, je nach Kartenmaterial, die Routenplanung selbst übernehmen und ist Touchscreen-tauglich. Zusätzlich zum Straßennetz können sogenannte Points of Interest, wie zum Beispiel Denkmäler, Museen, Parks etc., aus den Vektordaten angezeigt werden. Wie es sich für ein vollwertiges Navigationssystem gehört, können die Fahranweisungen als Sprachausgabe über Speech Dispatcher ausgegeben werden. Eine Installationsanleitung dazu gibt es auf dem Ubuntu Users Wiki. Auch Viking eignet sich als Kartenausgabesoftware, wir haben die Applikation bereits besprochen. Offensichtlich ist es unter Linux schwer, sich für eine der vielen Softwareangebote zu entscheiden. Je nach Anforderungen stehen meist mehrere Alternativen zur Verfügung. Wahrscheinlich wird man nicht darum herumkommen, das eine oder andere Programm zu testen und es dabei auf die Vor- und Nachteile zu untersuchen. Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß beim Geocaching oder was ihr auch immer mit dem Kartenmaterial, den Programmen und der Distribution Ubuntu anfangen möchtet.
Open Source und Bildung. Ein Thema, das seit längerem diskutiert wird und in diversen Schulen und Universitäten auch Verwendung findet. Warum sollte das nicht auch mit OpenStreetMap funktionieren? Das dachte sich auch ein Lehrer von der Montebauer Realschule. Uli sprach mit Thomas Ebert über dieses Projekt und wie sich Open Source und Bildung in Einklang bringen lassen und sogar voneinander profitieren können.
Thomas, Mappen mit OpenStreetMap. Erzähl doch mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Ja, ich selbst bin vor etwa 2 Jahren zu OpenStreetMap gekommen, war spontan begeistert von der Idee, an einer freien Weltkarte mitzuarbeiten, habe dann mir auch ein GPS-Gerät besorgt, um dann wirklich auch aktiv einsteigen zu können. Und schon kurze Zeit später wurden wir als Lehrer aufgefordert, uns Projekte zu überlegen für die anstehenden Projekttage bei uns in der Schule, die im Sommer 2009 stattfinden sollten. Und da kam mir sofort die Idee, dass das Mappen mit OpenStreetMap doch das ideale Schülerprojekt ist. Denn hier wird ganz vieles von dem erfüllt, was man von modernem Unterricht fordert. Also zum Beispiel, dass man schülerorientiert arbeitet, dass man anwendungsbezogen arbeitet, dass man moderne Medien einbindet, dass man auch mal den Klassenraum verlässt. Und was für mich vielleicht das Wichtigste an der ganzen Sache war, dass man etwas Bleibendes schafft. Und da war ja noch etwas sehr Großes, ich denke, eine Weltkarte, das ist schon gigantisch, wenn man daran mitarbeiten kann.
Ja, das denke ich auch. Thomas, jetzt ist es ja leider so, Open Source in Schulen ist eher nicht so populär, nicht so verbreitet. Dennoch hast du ja ein Open Source Projekt erfolgreich gestartet und auch zu Ende gebracht. Ging das alles so im Vorfeld glatt über die Bühne oder gab es da vielleicht irgendwelche Widerstände von Seiten der Schulbehörden oder auch der Schulleitung? Wie war das bei dir?
Bei uns eigentlich gar nicht, obwohl bei uns in der Schule überhaupt sozusagen gar keine Open-Source-Software benutzt wird, gab es gegen dieses Projekt keinerlei Widerstände. Es war interessanterweise selbst bei den Erdkundelehrern auch überhaupt nicht bekannt. Und unser Schulleiter stand der Sache ganz offen gegenüber. Der hat das einfach mal auf sich zukommen lassen und gesagt, na, macht mal und wir schauen mal, was dabei rauskommt. und fand es im Nachhinein dann auch eine tolle Sache.
Thomas, zurück zu deinem Projekt. Ihr musstet euch ja zuerst mal diese GPS-Empfänger besorgen. Habt ihr euch die irgendwo geliehen? Wurden die euch gestiftet? Oder wie seid ihr an die Geräte gekommen?
Ja, das ist ganz toll geregelt, denn die OpenStreetMap-Community in Deutschland hat vor einiger Zeit einen Koffer mit 10 modernen GPS-Geräten besorgt. Und die kann man also ganz problemlos, indem man einfach eine E-Mail schickt, ausleihen. Da ist im Internet auf der Deutschlandseite von OpenStreetMap direkt ein Kalender, da kann man schon nachschauen, ob die noch frei sind. Und dann trägt man sich dort ein und bekommt also kostenfrei die Geräte zur Verfügung gestellt.
Wollen wir hoffen, dass das jetzt einige deiner Kollegen, die uns hoffentlich zuhören, auch gehört haben. Ja, und dann werden diese Daten aufgenommen, sprich gemappt, aber damit ist es ja nicht getan. Die Daten müssen ja irgendwie ausgelesen und bearbeitet werden. Wie habt ihr denn das realisiert?
Genau, das war im Prinzip unser zweiter Teil, nachdem wir also den ganzen Vormittag lang in einem Nachbarort von Manderbauer dann rumgelaufen sind. Die Schüler haben alles aufgezeichnet, haben sich Notizen gemacht. Dabei waren die übrigens extrem detailverliebt. Also das ging bis dahin, dass die auf dem Friedhof sämtliche Wege aufgezeichnet haben, sogar eingezeichnet haben, wo man auf dem Friedhof Wasserspender findet, um die Gießkannen zu füllen. Ja, als das alles getan war, sind wir zurück in den Computerraum der Schule. Und hier haben wir mit dem Programm JOSM, das ein kleines Java-Programm ist, insofern also auch im Prinzip von einem USB-Stick aus läuft, im Netzwerk ganz einfach zu installieren ist, die Daten dann eingelesen und mussten dann alles, so ist das bei OpenStreetMap ja, noch einmal nachzeichnen und dann mit verschiedenen Attributen versehen. Also beispielsweise dann auch sagen, hier, das ist eine Ortsstraße, die heißt meinetwegen Hauptstraße, da gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung und so weiter. Das war für die Schüler überhaupt kein Problem. Ich habe da vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde eine Einführung gegeben, dann wurden die ersten schon unruhig und haben mir zu verstehen gegeben, wir haben verstanden, wir können sofort loslegen, das ist für uns kein Problem.
Wäre schön, wenn das immer so wäre. Jetzt werden diese Kartendaten anschließend ja noch gerendert, wofür es verschiedene Tools gibt. Was habt ihr da benutzt? Auch JOSM oder einen anderen Renderer?
Ja, da muss ich ganz ehrlich zugeben, dass das Rendern von Karten mit dem OpenStreetMap-Datenmaterial für mich noch eine Nummer zu hoch ist. Ist mir im Moment noch etwas zu kompliziert, weil es da nur so skriptorientierte Software für gibt, zumindest soweit ich das weiß. Fand ich dann auch für die Schüler etwas zu hochgegriffen. Aha. Das Schöne ist ja aber, dass es einige Server gibt, auf denen die aktuelle Karte immer wieder zur Verfügung gestellt wird, die also übers Internet abrufbar ist. Insofern konnten wir so zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde, nachdem wir die Daten dann hochgeladen hatten, das Ergebnis auf der Karte tatsächlich auch schon sehen. Also das war insofern gar nicht notwendig, dass wir selbst rendern.
War bestimmt ein schönes Erfolgserlebnis, die Arbeitsergebnisse so schnell sehen zu können und auch sehen zu können, dass sie ständig aktualisiert werden. Diese Daten habt ihr dann im Anschluss hochgeladen, das heißt OSM wieder zur Verfügung gestellt. Thomas, was habt ihr in Zukunft noch mit OpenStreetMap vor? Soll das Projekt weitergehen oder war das jetzt ein einmaliges Projekt? Beziehungsweise gibt es vielleicht schon Pläne für das nächste Jahr? Wie schaut das bei euch aus?
Ja, einige Schüler sind natürlich dann mit diesem Projekt überhaupt erst auf OpenStreetMap aufmerksam geworden und einige haben auch direkt schon gefragt, wie komme ich denn privat an GPS-Geräte ran, wie kann ich da privat weitermachen. Auch etwas, was man als Lehrer sehr selten erlebt, dass Schüler in der Freizeit noch weiterarbeiten wollen. Wir als Schule haben uns überlegt, dass es jetzt auch schön wäre, dieses Datenmaterial, was da jetzt weltweit zusammenkommt, auch zu nutzen. Wir haben uns jetzt darum bemüht, eine GIS-Software, also so geografische Informationssysteme zu bekommen. Da hat uns sogar das Landesvermessungsamt unterstützt und so können wir also jetzt in Zukunft das, was wir geschaffen haben, oder wir haben einen kleinen Teil davon erschaffen mit vielen anderen OpenStreetMappern weltweit, hoffen wir, dass wir das jetzt auch im Geografieunterricht einsetzen können.
Na, das ist ja schon mal ein dickes Lob wert an das Landesvermessungsamt. Finde ich super Idee, dass die sich da ein bisschen mit reinhängen. Schließlich sind das ja die Profis. Apropos Profis, es sind ja noch ein paar andere auf dich und dein Projekt aufmerksam geworden. Du machst noch nebenbei was anderes.
Genau. Ich habe halt sehr schnell festgestellt, dass es für mich alleine doch recht aufwendig ist, hier gleich mehrere Orte, also in eine ganze Verbandsgemeinde beispielsweise, zu mappen. Denn so viele sind jetzt hier in der näheren Umgebung im Moment nicht aktiv. Und dann kam mir die Idee, dass man das vielleicht in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung machen könnte. Beim Tourismusamt hier in Mondawor habe ich da offene Türen eingerannt. Und wir haben dann gemeinsam einen Aufruf gestartet, Freiwillige gesucht, die Lust und Zeit haben, ihren Ort zu mappen, um dass das Material dann eben anschließend auch für die Verbandsgemeindeverwaltung zur Verfügung steht. Und da haben wir in ganz kurzer Zeit über 40 Leute zusammenbekommen, die in etwa einer Woche dann hier die komplette Verbandsgemeinde gemappt haben. Wir haben dann uns gemeinsam getroffen. Ich habe dann das Ganze angeleitet, sodass auch die Dateneingabe in JOSM dann problemlos verlief. Ja, und somit ist die Verbandsgemeinde Montabaur jetzt die erste, die wirklich flächendeckend in der OpenStreetMap erfasst ist.
Das ist doch mal eine Hausnummer. Die erste Gemeinde flächendeckend gemappt und erfasst. Und auch die Arbeitsagentur, sprich das Jobcenter, ist irgendwie mit ins Boot gestiegen und auch auf dich zugekommen. Was machen die denn mit OpenStreetMap?
Ganz genau. Die Aktion hier in Montabaur war von sehr viel Pressearbeit begleitet. Und das hat eben dann die Leute von der ARGE in Montabaur wachgerüttelt und gesagt, Mensch, das würde sich doch auch eignen, um einen Eurojobber zu beschäftigen. Die haben nämlich immer das Problem, dass diese Ein-Euro-Jobber ja nichts tun dürfen, was auch normale bezahlte Arbeit irgendwie erledigen könnte. Und es muss gleichzeitig auch zumindest im weitesten Sinne irgendwo gemeinnützig sein. Und diese Kriterien erfüllt OpenStreetMap ja. Dann haben die mich also eingeladen. Ich habe das Projekt vorgestellt. Und ja, seit Juli dieses Jahres sind über 100 Arbeitslose, also Hartz-IV-Empfänger, hier im Westerwald unterwegs, werden angeleitet von den üblichen Bildungsträgern, die für das Arbeitsamt arbeiten. Und die mappen jetzt den ganzen Westerwald. Das Projekt ist vorerst mal beschränkt bis zum 31.12. Wir werden sehen, was draus wird. Und ich denke, wenn das erfolgreich ist, wird das mit Sicherheit auch nochmal verlängert.
Na, das denke ich doch, dass das Projekt erfolgreich zu Ende geführt wird. Und Thomas, wo wir gerade so schön dabei sind, wir haben sicherlich unter unseren Hörern auch einige, die sich mit OpenStreetMap schon etwas länger beschäftigen und sich etwas besser in der Materie auskennen. Stichwort Rendern. Gäbe es von eurer Seite diesbezüglich Wünsche zur Unterstützung? Wie könnte man euch da unter die Arme greifen?
Ja, im Prinzip das, was ich eben angesprochen habe, für mich, der ich mehr so der Anwender im Computerbereich bin, ist das Erstellen eigener Karten im Moment noch recht kompliziert. So kompliziert, dass ich also mir nicht zutraue, da irgendwie in absehbarer Zeit durchzusteigen. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwie einen Renderer gibt, wo man also auch als Laie, also als reiner Anwender mit zurechtkommt, so dass man also vielleicht per Mausklick festlegen kann, wie sollen die Straßen nachher aussehen, welche Farbe, welche Linienbreite und so weiter. Und das Ganze dann eben auf recht einfache Art und Weise machen kann, also dass man selbst Karten erstellt. Das wäre gerade für die Schule auch interessant, weil wir ja oft Spezialkarten brauchen und für die Schüler eben auch ein bisschen reduzieren müssen. Das heißt, auf einer Karte sollen nicht gleich alle Informationen zur Verfügung stehen, sondern eben die, die ich gerade für meine Unterrichtsstunde brauche und dann eben vielleicht gewisse Aspekte irgendwie in einer besonders kräftigen Farbe dargestellt und so weiter. Und das würde ich mir wünschen, dass sowas in absehbarer Zeit vielleicht entwickelt wird.
Ja, liebe Hacker und Entwickler, die ihr uns jetzt zuhört, ihr habt gehört, was Thomas braucht. Eine möglichst einfach zu bedienende GUI fürs Rendern seines Kartenmaterials. Am besten vielleicht in Java oder so geschrieben, damit es auch auf den verschiedenen Betriebssystemen läuft. Bin mal gespannt, was da von euch kommt.
Ey, und ich sag, das ist ein Song ganz allein für dich. Okay, komm und gib mir die Hand. Diesen Weg gehen wir zusammen. Komm und gib mir die Hand. Ich liebe dich mehr, als man sich vorstellen kann. Komm und gib mir die Hand. Diesen Weg gehen wir zusammen. Komm und gib mir die Hand. Denn vom ersten Augenblick schon war es mir klar. So jemanden wie dich gibt's kein zweites Mal. Das Rad des Lebens dreht sich doch, bevor ich weiterfahre. Mach ich halt bei dir und nehm dich mit. Oh ja, wir sind genau auf einer Wellenlänge. Für dich empfinde ich wirklich eine ganze Menge. Komm, ein Moment vergeht, ohne dass ich an dich denke. Mit mir zusammen sind das die schönsten Momente. Ich kann's mir nicht erklären, du warst einfach da. Und ich will mich nicht wehren, denn es ist wunderbar. Und ich weiß, ich bin dein und du bist mein. Und so soll's sein, so soll's sein. Komm und gib mir die Hand. Zusammen, komm und gib mir die Hand, denn du bist meine Frau und ich bin dein Mann. Komm und gib mir die Hand, diesen Weg gehen wir zusammen. komm nur ganz egal, was passiert. Immer wenn was ist, wirst du sofort informiert. Ich vertrau dir und damit geht's mir gut. Und auch in schlechten Zeiten, da machst du mir Mut. Und ich sag, das ist ein Song ganz für dich, mein Schatz. Und da dreht sich nur um diesen einen Satz. 3 Wörter und 12 Buchstaben. Ich liebe dich, das wollte ich dir nur sagen. Yo, komm und gib mir die Hand. Diesen Weg gehen wir zusammen. Komm und gib mir die Hand. Denn du bist meine Frau und ich bin dein Mann. Komm und gib mir die Hand. Diesen Weg gehen wir zusammen. Komm und gib mir die Hand. Wir sind genau auf einer Wellenlänge. Für dich empfinde ich wirklich eine ganze Menge. Kaum ein Moment vergeht, ohne dass ich an dich denke. Wenn wir zusammen sind, sind das die schönsten Momente. Ich kann's mir nicht erklären, du warst einfach da. Und ich will mich nicht wehren, es ist wunderbar. Und ich weiß, ich bin dein und du bist mein. Und so soll's sein, so soll's sein. Komm und gib mir die Hand. Diesen Weg gehen wir zusammen. Komm und gib mir die Hand. Ich will dich mehr, als man sich vorstellen kann. Die Hand, diesen Weg gehen wir zusammen, komm und gib mir die Hand.
Wir glauben alle an eine Idee, also Hand geben und dafür eintreten. Das war ein Hinterhof-Hi-Fi mit Gib mir die Hand. Wie immer natürlich freie Musik, die ihr im Internet herunterladen könnt und sollt. Besucht www.jamendo.com. Bevor wir nun zum Schluss kommen, präsentieren uns Michael und Uli noch einen kleinen Rückblick, was in den letzten Wochen in der Open-Source-Szene so alles passiert ist.
Digitaler Aktenschrank zur Lösung für das papierlose Büro werden. Seit den 80er Jahren träumen Menschen vom papierlosen Büro. Doch bis heute hat die Papiermenge in Büros weltweit nur zugenommen. Das glaubt zumindest Christian Beuschel, Initiator des Projekts Digital Filling Cabinet. Das Projekt Digital Filling Cabinet, alias der digitale Aktenschrank, hat das Ziel, ein massentaugliches, freies Dokumentenablagesystem zu schaffen, das über eine leicht bedienbare Weboberfläche Zugriff auf die persönlichen Dokumente bietet. Die Erfassung der Dokumente übernimmt eine Desktop-Anwendung, die einen Scanner ansteuert oder PDF-Dateien per Drag-and-Drop an einen Server überträgt. Dieses Programm ist unabhängig von der Serverkomponente und kann auch durch proprietäre Software ersetzt werden, was Softwareherstellern einen zusätzlichen Markt erschließen soll. Die Serveranwendung ist in PHP geschrieben und bedient sich einer MySQL-Datenbank. Sie verfügt über ein eigenes Adressbuch, womit Dokumente einfach mit Kontakten verknüpft werden können. Eine Benutzerverwaltung und ein speziell zugeschnittenes Rechtesystem machen das System tauglich für die Teamarbeit. Die erste Version wurde von Christian Beuschel im Rahmen seiner Diplomarbeit im Fach Informatik an der Hochschule Kempten erstellt. Sie ist produktiv nutzbar, richtet sich aber noch an Entwickler, da sie nach Angaben des Autors noch nicht ausreichend erprobt ist und in einigen Details noch Schwächen aufweist. Zu seiner Motivation gibt Christian Beuschel an, dass er überzeugt sei, dass nur ein webbasiertes Open-Source-System, das flexibel einsetzbar und leicht zu bedienen ist, den klassischen Aktenschrank verdrängen könne. Ein solches System habe er vergeblich gesucht und sich deshalb selbst ans Werk gemacht.
GnuCache 2.4.0 mit Datenbankanbindung. Pünktlich zum Jahreswechsel haben die GnuCache-Entwickler eine neue Version ihrer Finanzsoftware zum Download bereitgestellt. GnuCache kann ab sofort seine Informationen auch in Datenbanken wie SQLite 3, MySQL, ProgressSQL ablegen. Bisher wurden alle Daten in einer komprimierten XML-Datei gespeichert. Die zur Erzeugung der Berichte und Grafiken genutzte GTK HTML HTML Engine wurde durch WebKit ersetzt. Die Entwickler feilten an der Benutzerfreundlichkeit. In der neuen GnuCache-Version wird nun auch für Rechnungen die automatische Vervollständigung unterstützt. Automatische Vervollständigung war auch vorgesehen, um Rechnungseingänge zu erfassen. Aber hier funktioniert das Feature noch nicht wie gewünscht. Weiterhin wurden viele Übersetzungen aktualisiert, Fehler behoben, kleinere Änderungen an den Quelltexten vorgenommen. Das Changelog bietet einen umfassenden Überblick über alle Neuerungen.
Mehrheit der Tablets verstößt gegen GPL. Die Mehrheit der bislang veröffentlichten Tablets mit dem Android-Betriebssystem verstößt gegen die GPL. Bei den meisten Verstößen handelt es sich um nicht veröffentlichten Quellcode. Zahlreiche Firmen, die ihre Tablets mit Android ausstatten, verstoßen gegen die GPL und andere Lizenzen, denen das Betriebssystem für mobile Geräte untersteht. Bei dem Großteil der Verstöße handelt es sich um unveröffentlichten Quellcode oder modifizierte Codeteile, die später nicht unter der GPL erscheinen. Nur wenige Firmen halten sich vollständig an die Bedingungen der freien Lizenz. Matthew Garrett von Red Hat hat eine Liste zusammengestellt, in der er bekannte Android-Tablets zusammengetragen hat. Von den 133 in der Liste haben gerade einmal 19 den Quellcode für das Betriebssystem veröffentlicht. Die meisten Firmen davon kommen aus China. Auf der Mailingliste der Webseite gplviolation.org beschwerte sich Luke Kennis, Carsten Layton über Google. Das Unternehmen kümmere sich zu wenig um die zahlreichen Verletzungen beim Einsatz des von ihm entwickelten Betriebssystems. Google-Mitarbeiter Chris de Bona wies den Vorwurf zurück, Google sei nicht der weltweite Vollstrecker der GPL. Anwender, die den Missbrauch der GPL melden wollen, können dies auf der Mailingliste der GPL Violations Webseite tun. Zudem hat Laken einen Bug-Tracker eingerichtet, in dem Verstöße gesammelt werden können.
Google stellt Android 3.0 für Tablets vor. Google hat auf der CES seine kommende Android-Version 3.0 alias Honeycomb gezeigt und einige Details zu dem für Tablets optimierten Betriebssystem verraten. Unter anderem verfügt Android 3.0 über ein neu designtes holographisches User-Interface. Android 3.0 wurde von Grund auf für Geräte mit größeren Displays ausgelegt, als man sie bei Smartphones üblicherweise findet. Google zielt damit in erster Linie auf Tablets ab. Dazu wurde zunächst einmal ein komplett neues 3D-User-Interface entwickelt, das Google als echt virtuell und holographisch bezeichnet. Darüber hinaus hat Google nach eigenen Angaben das Multitasking des Betriebssystems verfeinert und weitere Neuerungen integriert. So sollen Benachrichtigungen eleganter werden und Widgets neue Funktionen bieten und interaktiver werden. Google verspricht für Honeycomb zudem einen deutlich verbesserten Browser, der auch Tabs unterstützt, Formulare ausfüllt und seine Bookmarks mit denen von Google Chrome synchronisieren kann. Honeycomb wird Google Maps 5 samt 3D-Interaktionen und Offline-Funktionen bieten, Zugriff auf rund 3 Millionen E-Books gewähren und über Google Talk Sprach- und Videotelefonie mit anderen Geräten, auf denen Google Talk läuft, unterstützen. Wann Android 3.0 alias Honeycomb erscheinen wird, verriet Google indes nicht. Allerdings hat Motorola sein erstes Honeycomb-Tablet bereits für das erste Quartal 2011 angekündigt.
OpenSUSE übernimmt Ayatana-Projekt von Ubuntu. Künftig können Anwender die Benachrichtigungselemente aus dem Ayatana-Projekt des Ubuntu Desktops auch in OpenSUSE verwenden. Dafür soll mit dem Erscheinen von OpenSUSE 11.4 am 16. März ein entsprechendes Repository freigeschaltet werden. Das neue Repository wird unter dem Namen Genomi Ayatana mit der Veröffentlichung der bestehenden Version 11.4 von OpenSUSE freigeschaltet. Das hat laut Entwickler Nelson Marx vor allem mit der Kompatibilität zu Version 2.32 des Genome Desktops zu tun, der in OpenSUSE 11.4 integriert wird. In der Softwarequelle werden dann angepasste Versionen des Benachrichtigungsframeworks im RPM-Format enthalten sein. Das Ayatana-Projekt stammt von Canonical-Entwicklern und wird im Genome Desktop von Ubuntu bereits eingesetzt. Die Pflege des Repositories übernimmt unter anderem Vincent Unz vom Genome-Projekt. Die Entwickler erhoffen sich dabei, dass die dort eingepflegten Änderungen auch in den ursprünglichen Code bei Canonical einfließen werden. In ihrer Version markiert beispielsweise ein Punkt den Status des Anwenders. Zudem haben die Entwickler das Sound-Applet für die Verwendung mit dem Banshee-Player angepasst. Später wollen die Entwickler auch den Unity-Desktop als Alternative anbieten. Sie warten mit einer ersten Veröffentlichung allerdings die künftige Version des Compiz Compositing Managers ab, die entsprechende Patches von Ubuntu-Entwicklern enthalten soll. Die Ayatana-Pakete von OpenSUSE sollen zunächst für die Verwendung unter Genome 2.32 entwickelt werden. Einige davon funktionieren aber bereits mit GTK 3 und laufen unter den Vorab-Versionen von Genome 3, deren Erscheinen für September erwartet wird. Das Ayatana-Repository soll in den letzten Milestones von OpenSUSE L4 als offene Beta im Factory-Zweig zur Verfügung stehen.
CarOffice 2.3 veröffentlicht. Das CarOffice-Team hat zum Jahresende die Version 2.3 der zu KDE gehörenden Bürosoftware CarOffice fertiggestellt. Zu den großen Neuerungen in CarOffice zählt, dass Krita, eine Komponente zum Zeichnen und Malen, jetzt auch den Ansprüchen professioneller Künstler genügen soll. Die Präsentationssoftware CarPresenter kommt nun mit einer neuen Ansicht, um Folien zu sortieren und neuen Übergangsblenden für Folienwechsel. Das Open Document Format wird besser unterstützt, was vor allem an der Textdarstellung auffällt. Microsoft Dokumente sollen besser eingelesen werden und CarPlato, das Projektmanagement, und Kexi, die Datenbank, nutzen eine neue Berichtsengine. Von allen in CarOffice enthaltenen Komponenten ist laut Entwicklern die Tabellenkalkulation CarSpread am ausgereiftesten. In CarWord und CarPresenter weisen die Nutzerschnittstellen noch einige Mängel auf. Etwa, dass sich viele Formatierungsoptionen nicht schnell genug einstellen lassen. Das CarOffice-Team wird momentan von dem Benutzbarkeitsexperten Thomas Pfeiffer unterstützt, dessen Anregungen in die Version 2.4 einfließen werden. Eine Übersicht über die wichtigsten Neuerungen in den einzelnen Anwendungen gibt es Changelog.
Damit sind wir auch am Ende dieser Ausgabe angelangt. Das war die Januar-Magazinsendung von Radio Tux. Weitere Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie üblich in den Shownotes auf radiotux.de. An dieser Sendung haben unter der Leitung von Patrick mitgewirkt Michael, Olaf, Oliver, Roman, Uli und Tobias. Die Stimme hieß wie immer Sebastian Mayer. Über Fragen und Kritik freuen wir uns entweder in den Kommentaren zur Sendung oder per Mail an redaktion@radiotux.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von OpenCoffee,
B-Linux,
Tarent und
Fairtrade Software.